Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert. Hallo und grüß Gott zum Katechismus bei Radio Horeb in den Weihnachtstagen, sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute wieder in das Buch des Pädagogen Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert. In diesem Buch, erschienen im Patrimonium Verlag, zeigt Felix Hornstein anhand der schönsten Nikolaus- und Weihnachtsgeschichten, dass diese zum einen auch ohne Weihnachten erstrangige literarische Werke wären, und vor allem versammelt er hier Weihnachtsgeschichten jenseits von Kitsch und Sentimentalität, und damit erschließt Felix Hornstein anhand dieser für ihn schönsten Weihnachtsgeschichten überraschende und ungewöhnliche Zugänge zur Botschaft der Weihnacht. Hören Sie selbst heute die Geschichte, das Geschenk der Weisen. Diese Geschichte, das Geschenk der Weisen, entstammt der Feder eines der populärsten Schriftsteller der Vereinigten Staaten, dem 1862 in North Carolina geborenen und 1910 in New York verstorbenen Schriftsteller O. Henry.
O. Henry, das Geschenk der Weisen. 1,87 Dollar, das war alles. Und 60 Cent davon bestanden aus Pennies. Pennies, die man jeweils einzeln oder paarweise dem Krämer und dem Gemüsehändler und dem Metzger abgehandelt hatte, bis einem die Wangen brannten, wegen des unausgesprochenen Vorwurfs der Knauseligkeit, der bei einer derartigen Feilscherei unausbleiblich war. Dreimal zählte Della das Geld nach. 1,87 Dollar. Und am folgenden Tag war Weihnachten. In dieser Lage blieb offensichtlich nichts anderes übrig, als sich auf die schäbige Couch zu werfen und zu heulen. Das tat Della denn auch. Was zu der philosophischen Überlegung anreizt, dass das Leben im Grunde aus Schluchzen, Seufzen und Lächeln besteht, wobei allerdings das Schluchzen überwiegt. Während die Frau des Hauses allmählich vom ersten zum zweiten Stadium übergeht, wollen wir uns das Heim ein wenig anschauen. Eine möblierte Wohnung für 8 Dollar die Woche. Sie spottet zwar nicht gerade jeder Beschreibung, aber sie unterscheidet sich auch nicht wesentlich von einer Bettlerbehausung. Unten im Flur befand sich ein Briefkasten, in den nie ein Brief fiel, und eine elektrische Klingel, der kein sterblicher Finger einen Ton entlocken konnte. Dazu gehörte auch noch eine Visitenkarte, die den Namen Mr. James Dillingham Young trug. Dieses Dillingham verdankte seine Entstehung einer früheren Epoche des Wohlstandes, als sein Besitzer noch 30 Dollar in der Woche verdiente. Doch jetzt, da sein Einkommen auf 20 Dollar die Woche zusammengeschrumpft war, wirkten die Buchstaben von Dillingham etwas verschwommen, als ob sie ernsthaft daran dächten, sich zu einem bescheidenen und anspruchsvollen D zusammenzuziehen. Aber jedes Mal, wenn Mr. James Dillingham Young heimkam und seine Wohnung oben erreichte, wurde er von Mrs. James Dillingham Dang, die ihn bereits unter dem Namen Della bekannt ist, Jim gerufen und stürmisch umarmt. Soweit war also alles in Ordnung. Della hörte auf zu weinen und bearbeitete ihre Wangen mit der Puderquaste. Sie stand am Fenster und sah bedrückt einer grauen Katze zu, die auf einem grauen Zaun des grauen Hinterhofes einherspazierte. Morgen war Weihnachten und sie hatte nur 1,87 Dollar, um ein Geschenk für Jim zu kaufen. Schon seit Monaten hatte sie jeden entbehrlichen Pfennig gespart, und das war das Ergebnis. Mit 20 Dollar in der Woche kann man keine großen Sprünge machen. Die Ausgaben waren größer gewesen, als sie vorausgesehen hatte. So ist es immer. Nur 1,87 Dollar, um ein Geschenk für Jim zu kaufen. Für ihren Jim. Manche glückliche Stunde hatte sie damit zugebracht, sich etwas Schönes für ihn auszudenken. Etwas Schönes und Seltenes und Kostbares. Etwas, was in etwa der Ehre würdig war, Jim als Besitzer zu haben. Zwischen den Fenstern des Zimmers hing ein schmaler, hoher Wandspiegel. Vielleicht haben Sie schon einmal einen solchen schmalen Spiegel in einer 8-Dollar-Wohnung gesehen. Eine sehr schlanke und sehr flinke Person kann, wenn sie ihr Spiegelbild in einer raschen Folge von Längsstreifen betrachtet, in ihm eine einigermaßen genaue Vorstellung ihrer Erscheinung gewinnen. Die schlanke Della verstand sich auf diese Kunst. Plötzlich wirbelte sie vom Fenster weg und stand vor dem Spiegel. Ihre Augen leuchteten. Aber ihr Gesicht hatte innerhalb von 20 Sekunden alle Farbe verloren. Schnell löste sie ihr Haar und ließ es in seiner ganzen Länge herabfallen. Nun, die James Dillingham Youngs besaßen zwei Dinge, auf die sie beide besonders stolz waren. Das eine war Jims goldene Uhr, die schon sein Vater und Großvater getragen hatten. Das andere war Dellas Haar. Hätte die Königin von Saba in der Wohnung auf der anderen Seite des Lichtschachtes gewohnt, dann hätte Della bestimmt einmal ihr Haar zum Trocknen aus dem Fenster gehängt, nur um die Juwelen und Kostbarkeiten ihrer Majestät wertlos erscheinen zu lassen. Wenn König Salomon der Hausmeister gewesen wäre und alle seine Schätze im Keller aufgestapelt hätte, dann hätte Jim jedes Mal, wenn er an ihm vorbeikam, seine Uhr gezückt, nur um zu sehen, wie er sich vor Neid den Bart ausrupfte. So fiel jetzt also Dellas wunderschönes Haar an ihr herab, wallend und glänzend wie ein brauner Wasserfall. Es reichte ihr bis unter das Knie und hüllte sie fast wie ein Gewand ein. Doch dann steckte sie es nervös und hastig wieder auf. Zwischendurch zögerte sie einen Augenblick und verharrte reglos, während ein paar Tränen auf den abgetretenen roten Teppich fielen. Schnell zog sie ihre alte braune Jacke an und setzte ihren alten braunen Hut auf. Ihre Röcke wirbelten und in ihren Augen stand noch immer der leuchtende Schimmer, als sie zur Tür hinaus huschte, die Treppe hinab und auf die Straße. Sie blieb vor einem Schild stehen, das die Aufschrift trug: Madame Sophronie, Haare aller Art. Della eilte eine Treppe hinauf und suchte sich zu sammeln, noch ganz außer Atem. Madame, groß, allzu bleich, kühl, sah kaum so aus, als könne sie Sophronie heißen. »Würden Sie mein Haar kaufen?«, fragte Della. »Ich kaufe Haar«, antwortete Madame. »Nehmen Sie den Hut ab und lassen Sie mich einmal sehen.« Herab wogte der braune Wasserfall. $20, sagte Madame, wobei sie die Masse mit geübtem Griff anhob. »Geben Sie mir schnell das Geld«, sagte Della. Oh, die beiden nächsten Stunden schritten auf rosigen Schwingen einher. Verzeihen Sie mir diese schiefe Metapher. Sie durchstöberte nämlich die Geschäfte nach einem Geschenk für Jim. Sie fand es schließlich. Es war gewiss nur für Jim hergestellt worden und für keinen anderen. Es war nichts Gleichwertiges in sämtlichen Läden aufzutreiben, denn sie hatte sie alle auf den Kopf gestellt. Es war eine einfach und edel gestaltete Platinuhrkette, deren eigentlicher Wert allein in dem kostbaren Material bestand und nicht in aufdringlichen Verzierungen, wie es bei allen wirklich guten Dingen sein sollte. Sie war sogar seiner Uhr würdig. Della hatte sie kaum entdeckt, als sie wusste, dass sie Jim gehören musste. Sie passte zu ihm. Schlichtheit und Wert, diese Bezeichnungen trafen auf beide zu. $21 nahm man ihr dafür ab und sie eilte mit den 87 Cent heim. Wenn Jim seine Uhr an dieser Kette trug, konnte er in jeder Gesellschaft, so oft es ihm beliebte, nach der Zeit sehen. So herrlich die Uhr auch war, er schaute zuweilen nur verstohlen auf sie, weil sie an einem alten Lederriemen und nicht an einer Kette hing. Als Della zu Hause ankam, wich ihr Freudenrausch ein wenig der nüchternen Überlegung. Sie holte ihre Brennschere hervor, zündete das Gas an und machte sich daran, die Verheerungen, die Großmut und Liebe angerichtet hatten, zu beheben. Und das ist stets eine ungeheure Arbeit, liebe Freunde, eine Mammutarbeit. Nach 40 Minuten war ihr Kopf mit winzigen, eng anliegenden Löckchen bedeckt, mit denen sie wunderbar aussah, wie ein Schüler, der die Schule geschwänzt hat. Sie betrachtete lange, sorgfältig und kritisch ihr Bild im Spiegel. »Wenn Jim mich nicht umbringt«, sagte sie zu sich selbst, bevor er mich richtig angeschaut hat, »sagte bestimmt, dass ich wie ein Ballettmädchen von Coney Island aussehe, aber was hätte ich machen sollen noch? Was hätte ich machen sollen mit $1.87?« Um 7 Uhr war der Kaffee fertig und die Bratpfanne stand hinten auf dem Herd, heiß und bereit, die Koteletts zu braten. Jim verspätete sich nie. Della legte die Uhrkette in ihrer Hand zusammen und setzte sich auf die Tischkante in der Nähe der Tür, zu der er immer hereinkam. Dann hörte sie von weitem seine Schritte auf den Stufen der untersten Treppe und sie wurde einen Augenblick lang blass. Sie hatte die Angewohnheit, bei den unbedeutenden alltäglichen Anlässen ein kleines Stoßgebet zu sprechen und so flüsterte sie jetzt: »Bitte, lieber Gott, mach, dass er mich immer noch hübsch findet.« Die Tür öffnete sich. Jim trat ein und schloss sie wieder. Er sah schmal und sehr ernst aus. Armer Kerl, war erst 22 und hatte schon die Last einer Familie zu tragen. Er brauchte dringend einen neuen Mantel und er hatte keine Handschuhe. Jim blieb bei der Tür stehen, unbeweglich wie ein Jagdhund, der eine Wachtel wittert. Seine Augen waren auf Della gerichtet und in ihnen lag ein Ausdruck, den sie nicht deuten konnte und der sie erschreckte. Es war weder Zorn noch Erstaunen, weder Vorwurf noch Entsetzen oder sonst eine Gemütsbewegung, auf die sie gefasst war. Er starrte sie nur an mit diesem sonderbaren Gesichtsausdruck. Della glitt vom Tisch herunter und ging ihm entgegen. »Jim, Liebling«, rief sie aus, »schau mich doch nicht so an. Ich habe mir mein Haar abschneiden lassen und es verkauft, weil ich es nicht ertragen hätte, zu Weihnachten kein Geschenk für dich zu haben. Es wächst wieder nach. Du bist mir doch deswegen nicht böse, oder? Ich musste es einfach tun. Mein Haar wächst furchtbar schnell. Sag frohe Weihnachten, Jim, und lass uns glücklich sein. Du weißt nicht, was für ein nettes, was für ein herrliches, nettes Geschenk ich für dich habe. Du hast dein Haar abgeschnitten?« fragte Jim mühsam, als habe er auch nach schwerster geistiger Anstrengung diese offensichtliche Tatsache noch nicht erfasst. »Abgeschnitten und verkauft«, sagte Della, »hast du mich denn jetzt nicht mehr so lieb wie früher? Ich bin doch dieselbe, auch ohne mein Haar.« Jim sah sich suchend im Zimmer um. »Du meinst, dass dein Haar verschwunden ist?« fragte er mit einem fast idiotischen Ausdruck. »Du brauchst nicht danach zu suchen«, sagte Della. »Es ist verkauft, ich sage es doch, verkauft und verschwunden. Heute ist Heiligabend, mein Junge, sei doch lieb zu mir. Ich habe es doch deinetwegen getan. Die Haare auf meinem Kopf waren vielleicht gezählt«, fuhr sie plötzlich mit ernsthafter Zärtlichkeit fort, »aber niemand kann meine Liebe zu dir zählen. Soll ich jetzt die Koteletts aufsetzen, Jim?« Auf einmal schien Jim aus einem Trancezustand zu erwachen. Er umarmte seine Della. Wir aber wollen mit diskreter Aufmerksamkeit 10 Sekunden lang einen belanglosen Gegenstand in der entgegengesetzten Ecke betrachten. $8 in der Woche oder 1 Million im Jahr? Wo liegt da der Unterschied? Ein Mathematiker oder ein Gelehrter wird eine falsche Antwort geben. Die Weisen aus dem Morgenland brachten kostbare Gaben mit, aber eine war nicht darunter. Diese rätselhafte Behauptung wird sich später aufklären. Jim zog ein Päckchen aus der Manteltasche und warf es auf den Tisch. »Schätz mich nicht falsch ein, Dell«, sagte er. »Ich glaube nicht, dass es eine Frisur oder einen Haarschnitt oder ein Haarwaschmittel oder sonst etwas in diese Richtung gibt, weswegen ich mein Mädchen weniger lieben sollte, aber wenn du das Päckchen da aufmachst, wirst du verstehen, warum ich zuerst so entgeistert war.« Weiße Finger rissen hastig an der Schnur und an dem Papier. Und dann ein entzückter Freudenschrei und dann, ach, ein schneller, echt weiblicher Wechsel zu hysterischen Tränen und Klagen, die den sofortigen Einsatz aller tröstenden Kraft des Hausherrn verlangten. Denn dort lagen die Kämme, die Kammgarnitur für die Seite und den Hinterkopf, die Della schon so lange in einem Schaufenster am Broadway bewundert hatte. Wunderbare Kämme, echt Schildpatt, an den Rändern mit Steinen besetzt, genau in der Farbe, die zu ihrem herrlichen, verschwundenen Haar passte. Es waren teure Kämme, das wusste sie, und ihr Herz hatte sie begehrt und ersehnt, ohne die geringste Hoffnung, sie jemals zu besitzen. Und nun gehörten sie ihr. Aber die Zöpfe, die diese begehrenswerten Schmuckstücke hatten zieren sollen, waren verschwunden. Aber sie drückte die Kämme an die Brust und schließlich hatte sie sich so weit gefasst, dass sie mit tränenverschleierten Augen und mit einem Lächeln aufblicken und sagen konnte: »Mein Haar wächst doch so schnell nach, Jim.« Und dann sprang Della auf wie eine kleine Katze, die sie verbrüht hat, und rief: »Oh, oh!« Jim hatte sein wunderschönes Geschenk noch nicht gesehen. Sie hielt es ihm eifrig auf der Handfläche entgegen. Das matt glänzende, kostbare Metall leuchtete gleichsam auf im Widerschein ihrer heiter erregten Seele. »Ist dir nicht herrlich, Jim? Ich habe die ganze Stadt danach abgesucht. Du musst jetzt bestimmt 100 Mal am Tag auf die Uhr schauen. Gib mir deine Uhr. Ich will sehen, wie sie sich daran ausnimmt.« Anstatt zu gehorchen, warf sich Jim auf die Couch, verschränkte die Hände unter dem Kopf und lächelte. »Dell«, sagte er, »wir wollen unsere Weihnachtsgeschenke wegpacken und sie noch eine Weile aufheben. Sie sind zu schön, um jetzt schon gebraucht zu werden. Ich habe die Uhr verkauft, um das Geld für die Kämme zu bekommen. Und jetzt setzt du wohl am besten die Koteletts auf.« Die Weisen aus dem Morgenland waren, wie Sie wissen, kluge Männer, ungemein kluge Männer, die dem Kind in der Krippe ihre Geschenke brachten. Sie erfanden die Sitte der Weihnachtsgeschenke. Da sie so weise waren, müssen auch ihre Gaben weise gewesen sein. Und sie haben wohl auch an die Umtauschmöglichkeit für doppelt vorhandene Geschenke gedacht. Und hier habe ich Ihnen so recht und schlecht die wenig aufregende Geschichte zweier törichter Kinder in einer Mietswohnung erzählt, die höchst unklug die größten Schätze ihres Hauses füreinander geopfert haben. Aber im Hinblick auf die Weisen in unserer Zeit muss abschließend gesagt werden, dass von allen, die sich beschenken, diese beiden die Weisesten waren. Von allen, die Geschenke machen und erhalten, sind Leute wie diese beiden die Weisesten. Überall sind sie die Weisesten. Sie sind die wahren Weisen. Interpretation. Erstens, die Weisheit des Geschenks. Bleiben wir gleich beim Ende. Sie sind die wahren Weisen. Was für eine Aussage. Kann man diese Geschichte lesen, ohne mitgenommen zu sein von der Tragik der gescheiterten Geschenke? Beginnt nicht jeder, der sie gehört hat, unwillkürlich damit darüber nachzudenken, wie sich beider Fehler wieder gut machen ließe? Freilich, die Haare werden in einiger Zeit nachgewachsen sein, wenngleich auch das eine ganz schön lange Zeit dauern wird, und willkürlich beginnt man zu zählen und zu rechnen. Ob man die Uhr zurückkaufen wird können irgendwo in New York? Wenn ja, zu welchem Aufpreis? Sicher für weit mehr als die 87 Cent, die Della noch geblieben sind. So oder so kommt der Leser unwillkürlich zu dem Schluss, dass die Geschenke zwar gut gemeint waren, aber natürlich eine Dummheit. Die Dummheit zweier noch nicht ganz erwachsener Kinder, die es nicht besser wussten und die so oft ihr Geld auch nachzählten, doch noch nicht rechnen konnten. Indes der Autor, O. Henry, ist hier anderer Meinung. Er ist sogar ganz entschieden anderer Meinung. Hat er recht? Darf er uns als Autor überhaupt vorschreiben, wie wir hier zu denken haben? Ich glaube, dass man keinen Fehler macht, wenn man ihn ernst nimmt und einmal nachprüft. Vielleicht hat er ja tatsächlich recht. Es geht um zwei Liebende, die sich beschenken und die dabei alles falsch machen, was man nur falsch machen kann, weil ihre Geschenke sich verfehlen. Mich erinnert die Geschichte an den Tiost mittelalterlicher Ritterturniere. Zwei Ritter treten gegeneinander an, die Rüstung angezogen, das Scharnier heruntergeklappt, die Lanze eingelegt, stürmen sie aufeinander los. Ein Aufprall, die Lanzen splittern, sie treffen sich und schießen aneinander vorbei. In ähnlicher Manier verfehlen sich auch unsere jungen Leute. Die Geschenke haben ihr Ziel nicht erreicht, haarscharf haben sie einander verpasst. Ich denke, wir sollten an dieser Stelle erst einmal darüber nachdenken, was man tut, wenn man jemandem ein Geschenk macht und warum man das überhaupt tut. Wer jemanden liebt, will ihm gut. Ti voglio bene, sagt man in Italien. Der Liebende will, dass es dem anderen gut gehe. Nun besteht aber das größte Glück des Liebenden in der Liebe des anderen. Er will von ihm gar nichts, gar nicht etwas. Er will ihn selbst. Der wahrhaft Liebende, sagt man, lebe von Luft und Liebe, weil ihm alle irdischen Vergnügungen nichts sind im Vergleich zu der Seligkeit, den anderen zu haben und von ihm geliebt zu sein. Denn dem Glück geliebt zu werden, gleicht kein ander Glück auf Erden. Was soll man dem anderen also schenken? Sich selbst. Dieser Gedanke hat sich uns tief eingebrannt. Wie oft stoßen wir darauf, gerade in der christlichen Religion. Du sollst Gott lieben in reiner Liebe, sollst ihm dein Herz schenken, ohne etwas anderes zu begehren als ihn selbst. Auf keinen Fall sollst du dich von dieser Herzensbewegung loskaufen, ihm einen schalen Ersatz anbieten. Ja, nicht sollst du versuchen, ihn mit Opfergaben zu besänftigen. Noch schlimmer, aus dem Glauben ein Geschäft zu machen, einen Ablasshandel, ein Do-Ut-Des, ein Geschenk, das doch nur einen eigennützigen Zweck verfolgt. Die Gabe ist vergiftet. Sie steht unter Verdacht. Und das nicht erst seit Luther. Quid quidit est timeo Danaus et dona ferentis. Was es auch sei, ich fürchte die Danaer, auch wenn sie Geschenke bringen. Seit dem trojanischen Pferd wissen wir, dass Geschenke ein Mittel sein können, uneinnehmbare Festungen von hinten doch noch einzunehmen. Und so versucht auch Goethes Mephistopheles, das Herz des unschuldigen Gretchens für Faust mit Geschenken zu bezirzen. Gleich schenken, das ist brav, da wird er reüssieren. Aber es ist auch an unserer Stelle falsch, vom Verdacht auszugehen. Der Betrug mit Hilfe des Geschenks funktioniert doch überhaupt nur, weil eben das Schenken eine spontane, ursprüngliche Handlung des Menschen ist, die seiner innersten Natur entspringt. Wer kennt das nicht? Ein kleines Kind, das eine Tüte mit Gummibärchen geschenkt bekommt und diese sofort an alle Versammelten weiter verschenkt, ohne zu rechnen, ohne Absicht und Hintergedanken. Gleich ist die Tüte leer, aber Geschenke kommen und gehen. Es bekommt, es gibt, es bekommt wieder. Taler, Taler, du sollst wandern. Freilich muss das Kind irgendwann lernen zu rechnen, in einer Welt der Knappheit, trotz allen Überflusses und des Betrugs, damit es selbst nicht zu kurz kommt. Aber der Kreislauf der Gabe ist der Antrieb jeder Gesellschaft, anthropologisches Urfaktum. Und auch das wissen wir nicht erst seit Marcel Mauss oder Marcel Mauss und seinen faszinierenden Forschungen zur Gabe. Wir Menschen brauchen einander, um zu leben. Das kommt darin zum Ausdruck. Wir können allein nicht sein und wir können ohne Geschenke nicht sein. Doch bleiben wir bei unserer Geschichte. Was denkt sich Della, als sie sich aus reiner Unvernunft ihre Haare abschneiden lässt? Das Schönste, was sie hat, was denkt sie, bevor sie sie der Vernunft opfert? Wir erinnern uns, die Besitzerin des Haarladens hieß Madame Sophronie, das heißt aber nichts anderes als Madame Vernunft. Dellas ganzes Trachten und Fühlen geht, weit entfernt von aller Berechnung, nur darauf hin, wie sie ihrem geliebten Jim eine Freude machen kann. Sie denkt nicht materialistisch. Warum dann aber überhaupt ein Geschenk? Hätte es nicht auch ihm reichen müssen zu wissen, dass er in seinem jugendlichen Alter eine Frau sein eigen nennen durfte, die ihn über alles liebte? Eine Frau sein eigen nennen. Gut, dass die Geschichte der Vergangenheit spielt, denn heutzutage versteht man bei solchen Ausdrücken keinen Spaß mehr. Ja, natürlich ist hier unser Denken vergiftet, aber doch nur, weil wir die Hingabe denunziert haben und Eigentum nur noch als Besitzanspruch denken wollen, während es doch darum geht, uns einander hinzugeben, in völliger Freiheit und Gegenseitigkeit, sodass wir wahrhaft frei werden. Frei nicht im Gegensatz zur Bindung, sondern Ausbindung. Denn in der Liebe bilden Freiheit und Bindung keinen Gegensatz mehr, wo ich doch nirgendwo freier bin als bei dem, bei dem mein Herz daheim ist. Bin ich jemandes Angehöriger, gehöre ich ihm nicht, wie ihm sein Auto gehört oder sein Bankkonto. Der wahre Liebende gehört sich selbst nie mehr, als wenn er beim anderen ist. Er findet sich paradoxerweise gerade dann, wenn er sich selbst vergisst. Und so ist es auch mit der Liebe zu Gott. Wer seine Seele gewinnen will, wird sie verlieren. Wer sie aber meinetwillen verliert, wird sie gewinnen. Viele Menschen können nicht mehr lieben, weil sie vor der Selbstaufgabe Angst haben. Aber das Glück der Liebe besteht gerade in der Abhängigkeit. Auch Dellas Glück besteht in der Abhängigkeit, im Sich-Verschenken. Und sie zielt auf Jim und sie denkt, ti voglio bene, ich meine es dir gut. Warum also beschenken wir einander? Weil wir uns gegenseitig etwas Gutes tun wollen. Wir Menschen sind viel zu sehr leibseelische Wesen, als dass uns die reine Liebe genügen würde. Rein, das will jetzt heißen, pure, ausdrucksvolle, bleifreie Liebe. Della denkt an ihren Jim. Und wen sieht sie da vor sich? Den jungen Mann, den sie liebt. Ihren einzigen, den unverwechselbaren. Aber sie sieht auch einen Mann, der darunter leidet, nicht mehr Geld zu haben, um seiner Frau kein besseres Zuhause bieten zu können als eine schäbige Mietswohnung. Und sie sieht einen Mann, der noch einmal mehr war, der eine besondere Würde besitzt, die er nur nicht mehr ausdrücken kann. Der Beweis seiner Vornehmheit ist allein auch die schöne goldene Uhr. Sie beweist, sagen wir es ebenso übertrieben wie präzise, seine königliche Abkunft. Della sucht nach einem Geschenk, das diese Würde wiederherstellen kann, dass es ihm ermöglicht, zu zeigen, wer er ist, wenn er in jeder Gesellschaft seine goldene Uhr aus der Tasche ziehen kann, um nachzusehen, wie spät es ist. Die goldene Uhr, die er jetzt verstecken muss, weil sie nur an einem schäbigen Lederriemen befestigt ist. Wir Menschen können nicht wie die Engel leben, über den Dingen schwebend. So trifft Dellas Geschenk auf ein Bedürfnis ihres Geliebten. Das will sie befriedigen. Und so will sie ihm ihre Liebe zeigen, indem sie ihm eine Freude macht. Liebe verwirklicht sich darin, dass wir einander eine Freude machen. Und so hofft sie natürlich auch, dass Jim ihr eine Freude machen wird. Wie enttäuscht wäre sie, wenn sie alles gäbe, was sie hat, ihr aber nichts zurückschenken würde. Habe ich denn gar keinen Wert für dich? Würde sie sich fragen. Und ihre größte Freude wäre, ein Geschenk zu erhalten, das sie sich insgeheim wünscht. Und so ist es immer. Ich schenke dir etwas, seien es Blumen, seien es Schmuck oder Gold. Ich schenke dir etwas Wertvolles. Das tut dir gut. Und der Empfänger freut sich doppelt. Er freut sich über das Geschenk, doch mehr noch freut er sich über die Tatsache, dass der andere es ihm zugedacht hat. Hätte der andere aber unter dieser Prämisse auf das Geschenk verzichtet, du weißt doch, dass ich dich auch so liebe, hätte er ihm auch die Liebe vorenthalten. Das Geschenk ist der Liebesbeweis. In ihm wird die Liebe Fleisch. Noch einmal, es geht dir nicht primär um die Befriedigung des Bedürfnisses, sondern um den anderen. Aber dadurch, dass ich dem anderen ein Bedürfnis erfülle, zeige ich ihm meine Liebe. Und dadurch, dass er mir ein Bedürfnis erfüllt, zeigt er mir seine Liebe. Das Materielle, schrieb Jean-Paul, ist noch weniger als der stinkende Dünger, den die Saugen die Blume zum Duft umarbeitet, mit dem sie ihren Kelch umringt. Das Bedürfnis stirbt, aber es ist nur eine Stufe zum Glück. Über dem Geschenk treffen sich die Seelen. Ich will nun nicht einer Kultur des übertriebenen Schenkens das Wort reden. Im Gegenteil, wir tun hier heute oft viel zu viel und bringen einander nur in Verlegenheit. Vergessen wir nicht, die Gabe ist seit Adam und Eva vergiftet. Nirgends wird so viel geheuchelt wie hier. Es geht nun um die Werke der Liebe. Liebe zeigt sich darin, dass ich dem anderen helfe, wenn er mich braucht. Und darin, dass ich auf seine Hilfe rechnen darf, wenn ich ihn brauche. Und schon darin, dass ich erkenne, wann er mich braucht. Und er erkennt, wenn ich ihn brauche. Wiewohl auch hier Vorsicht geboten ist. Ich kann dem anderen nicht jeden Wunsch von den Augen ablesen. Er muss mir schon sagen, was ihm fehlt. Wir sollen hier nichts fordern und uns nicht überfordern. Die Liebe muss frei bleiben. Und Ella ist frei. Sie schenkt nicht, weil man an Weihnachten schenken muss, sondern weil sie es nicht erträgt, dass ihr Jim an Weihnachten ohne Geschenk dasteht. Und so gibt sie alles, was sie hat. Sie gibt sich ihm ganz. Dellas wunderschöne Haare reichten aufgelöst bis zu den Knien. Sie waren also lang genug, sie ganz einzuhüllen, wie die büßende Maria Magdalena. So zeigen sie Della ganz, wie ein Kleid eine Frau ganz zeigt und gewissermaßen noch schöner, als sie ohnehin war. Im Himmelreich, heißt es im apokryphen Philippus-Evangelium, sind die Kleider wertvoller als die, die sie angezogen haben. Das heißt, dass der himmlische Glanz, der uns umgeben wird, hinzufügt, was uns noch fehlt. Ähnlich interpretiere ich Dellas Haar. Es ist, was bei Jim die goldene Uhr war, Beweis edler Abkunft. Es macht sie wahrhaft königlich. Dellas Haar ist so schön, dass die Königin von Saba, dieser Inbegriff einer mit allem Glanz des Morgenlandes angetanen Königin, vor Neid erblassen würde. Aber wie Jims Uhr Gold ist, das nicht glänzt. Worin besteht eigentlich der Wert von Gold, wenn es nicht glänzt? So bleibt es auch hier beim Würde. Die Königin von Saba sieht es nicht, wenn Della ihr Haar löst und es in den Hinterhof einer amerikanischen Mietskaserne herabfallen lässt. Niemand sieht die königliche Schönheit. Niemand? Jim kennt das Haar seiner Frau. Er liebt sie in und mit ihrem Haar. Wäre sie noch dieselbe ohne ihr Haar? Könnte er sie noch genauso lieben? Für Männer ist es ein Schock, wenn ihre Frauen sich die Haare schneiden lassen. Manchmal erkennen sie sie danach nicht mehr. Denn nicht nur Kleider, auch Haare machen Leute. Und das ist nun wiederum keine Äußerlichkeit. Mit unserem Leib drücken wir uns aus. Er ist unser wahres Bild. Wenn Jim Della mit ihren Haaren sieht, sieht er sie. Ich habe gerade von dem Bedürfnis des anderen gesprochen, auf das die Gabe zu antworten sucht. Was schenken diese Liebenden einander denn? Jeder will dem anderen, den er schön findet, etwas schenken, was ihn noch schöner macht. Die Liebenden wollen einander schmücken. Schmuck ist ja nicht dazu da, etwas zu verbergen. Er will nicht täuschen. Ganz im Gegenteil, wenn Della ihrem Jim eine ebenso schlichte wie wertvolle Platinkette schenkt, will sie, dass dieser seine Uhr und damit seinen Adel zeigen kann, damit die Leute sehen, was für ein wertvoller Mensch er ist. Und ebenso will Jim die Kämme und Spangen für seine Della, damit sie ihr Haar besser präsentieren kann, damit dieses Haar leuchtet und ihr Gold also glänzt. Und so zielen die beiden Schenkenden tatsächlich auf die Mitte des anderen. Sie wollen sie fassen, wie man einen Brillanten fasst. Wir nähern uns dem Geheimnis des Geschenks der Weisen. Niemand, wir erinnern uns, war laut O. Henry weiser als sie, die Seher aus dem Osten, die Erfinder der Weihnachtsgeschenke. Die beiden Liebenden wollen dem jeweils anderen alles geben. Ihre Liebe besteht darin, sich selbst zu vergessen, nicht das Ihrige zu suchen, sondern Pfeil zu sein, der auf den anderen zielt. Deshalb der Verzicht beide auf das Wertvollste, was sie haben. Nicht, weil Liebe sich quälen und kasteien will, sondern weil sie sich verliert. Liebe ist Ausdruck von Selbstvergessenheit. Und nur deshalb gibt es die große Liebe nicht ohne den Verzicht. Das ist ja auch der Sinn des großen Zeichens des Zölibats. Der Zölibatär sagte nicht zu Gott: Herr, ich verzichte auf die schmutzige, weil eben auch körperliche Liebe, sondern ich schenke dir das Wertvollste, was ich habe. Dabei ist sie nie verkappter Eigennutz, geben, damit man erhält, sondern stets der Einstieg in ein Spiel des Gebens und Empfangens, der Annahme und des Schenkens. Liebende müssen einander finden, die Liebe ist schon tot, wenn sich der eine an den anderen heranmacht. Sie müssen das Ballspiel der Liebe spielen, das Hin und Her, und sie müssen miteinander tanzen. Die Liebe will zuerst geben, sich selbst in Hingerissenheit, dann aber will sie und soll sie auch haben, und sie darf auch haben wollen, wie auch jeder will, dass der andere ihn hat, wenn er sich ihm schenkt. Die Liebe will nichts, aber sie hofft auf Antwort. Sie will nichts für sich, aber alles für das gemeinsame Haus, das sie errichtet. Unsere Liebenden sind Könige, aber es sind arme Könige. Doch daran scheitert die Liebe nicht. Rex es qui metuet nihil, rex es qui cupiet nihil, hoc regnum spiquisque dat, heißt es bei Seneca. König ist der, der vor nichts Angst hat. König ist der, der nichts begehrt. Dieses Reich gibt sich jeder selbst. Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, der ist König, lautet die sinngemäße Übersetzung des Volksmundes. Aber Seneca macht einen Fehler. Sein König ist wunschlos und er schenkt sich sein Reich selbst. Unsere Liebenden sind nicht wunschlos. Sie möchten das Aufleuchten der Freude in den Augen des anderen sehen. Das ist ihr tiefster Herzenswunsch und zugleich die legitimste aller Wünsche. Die Schenkenden warten aufeinander, dann werden sie zu Pfeilen, um gesammelt im Absprung mehr zu sein als sie selbst. Sie treffen sich und schießen aneinander vorbei. Aber nein, und nur deshalb verdienen sie, die Weisesten genannt zu werden. Die Geschenke schießen aneinander vorbei, die Herzen treffen sich. Sie haben alles gegeben. Sie sind Könige. Ich ziehe den Mann, der des Vermögens entbehrt, dem Vermögen vor, das eines Mannes entbehrt, heißt es in der Falkenlegende in Boccaccios De Camerone, einem der Vorbilder der Geschichte von O. Henry. Bei Seneca erleidet der das schwere Todesschicksal, der allen anderen viel zu gut bekannt, sich selbst unbekannt stirbt. Der antike Weise ist am mächtigsten allein. Hier ist es anders. Unsere Könige kennen und erkennen sich. Und so sind sie zusammen mehr, als sie jeder nur für sich wären. Hier wird O. Henry dezidiert christlich. Und wenn er es nicht sagt, so ist er es doch. Der stirbt einen schweren Tod, möchte ich die Stelle weiterführen, der nur von außen betrachtet wurde und von sich selbst, der aber von den Augen und dem Herzen des Liebenden nicht erkannt worden ist. Denn von den Augen des Liebenden erkannt worden zu sein, heißt ein für allemal erkannt worden zu sein, denn die Liebe hört nicht auf. Zweitens, O. Henry. Doch werfen wir noch einen Blick auf den Verfasser dieser weihnachtlichen Liebesgeschichte. Was war das für ein Mensch, der so ein scharfes Auge für die Liebe eines jungen Paares hatte und für seine Tragik? William Sidney Porter, so der richtige Name von O. Henry, geboren 1862 in North Carolina, verlor seine Mutter schon im Alter von 3 Jahren. Offenbar halfen die Bücher, ins Leben hineinzufinden. Porter las unentwegt, aber er verkroch sich nicht, sondern wurde zu einem geselligen Menschen, der unter die Leute ging, denen Geschichten erzählte und aus dem Umgang mit den Menschen den Stoff für seine nächsten Erzählungen nahm. Er hatte ein bewegtes Leben, ging nach Texas, heiratete eine tuberkulosekranke, aber wohlhabende Frau, die er liebte, arbeitete in verschiedenen Berufen, zuletzt in einer Bank. Das wurde diesem ebenso kreativen wie unordentlichen Mann zum Verhängnis. Wahrscheinlich war es nur Schlamperei, aber nach 3 Jahren sah er sich mit dem Vorwurf der Unterschlagung konfrontiert und verlor seinen Job. Er begann nun zu schreiben, bis ihn die Strafverfolgung einholte und er inhaftiert wurde. Sein Schwiegervater befreite ihn durch eine Kaution aus dem Gefängnis, doch bekam er es am Tag vor seinem Prozess mit der Panik. Hals über Kopf floh er nach Honduras, wo er erst einmal sicher war und weiterschreiben konnte. In dieser Bananenrepublik, der Begriff wurde von ihm geprägt, hätte er nun bleiben können, aber die Liebe holte ihn zurück. Da seine schwerkranke Frau nicht mehr in der Lage war, ihm zu folgen, ging er zurück, wohl wissend, dass ihm das Gefängnis einbringen würde. Er konnte sie noch sehen, ein halbes Jahr vor ihrem Tod, wurde aber selbst wenige Wochen nach seiner Rückkehr in ein Gefängnis in Ohio gesteckt. Dort schrieb er weiter Geschichten, die er unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichte. Das berühmteste für ihn war O. Henry. Schon nach 3 Jahren wurde er wegen guter Führung wieder entlassen. Und nun kam seine große Zeit. Er ging in die Mitte des Geschehens nach New York. Jetzt veröffentlichte er jede Woche eine von insgesamt 381 Kurzgeschichten, die von einer wachsenden Fangemeinde sehr, von den Kritikern meist wenig geschätzt wurden, mit Ausnahmen. Das Geschenk der Weisen fand auch in ihren Augen eine wohlwollende Aufnahme. Und Porter fand noch einmal das Glück. 1907 heiratete er eine wiedergefundene Jugendliebe. Doch lange konnte er sich seines Glücks und seiner Bekanntheit nicht erfreuen. Der schwere Trinker starb, von seiner zweiten Frau verlassen, 1910 im Alter von 48 Jahren an einer Leberzirrhose. Kann man es ihm verdenken? Ein leichtes Leben hat er jedenfalls nicht gehabt. Das Bestimmende war doch das Auf und Ab. Drittens, Bethlehems Stall. Eine Mischung von Tristesse und Lebensbejahung bestimmt auch den Schauplatz unserer Geschichte. Wir finden die Liebenden irgendwo in New York, Anfang des 20. Jahrhunderts, in einem Viertel, das schon bessere Zeiten gesehen hat. Die Wohnung des jungen Paares, von dem die Geschichte erzählt, ist nicht ganz arm. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Und wenn das Leben nach einer Bemerkung des Autors im Grunde aus Schluchzen, Seufzen und Lächeln besteht, so nimmt doch der Kummer den ersten Platz ein. Bemerkenswert scheint mir noch zu sein, dass der Name auf dem Briefkasten so nicht viel mehr als einem D zusammengezogen war. Die Vokale sind weg. Er wird unleserlich, ähnlich den vier Buchstaben des Gottesnamens. Der Name ist ja der Weg, eine Person zu finden, sie anzusprechen, ihre Mitte zu treffen. Nun ist er fast unleserlich, aber er ist noch da. Wie eine abgestürzte Computerdatei, die man aus den Tiefen der Festplatte wieder herausziehen und aufrufen kann. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Wo das Paradies verloren ist, lässt es sich vielleicht wiederfinden. Das D genügt, um Mr. James Dillingham Young zu finden. So kennen wir das auch von vielen Weihnachtsbildern und Krippen. Der Stall von Bethlehem, in dem das Christkind zur Welt kommt, ist ein zerfallener Palast, eine Ruine ohne Dach, mit gebrochenen, aber doch schönen Marmorsäulen und Zierelementen, die verraten, dass diese Welt eigentlich ein Palast ist. Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert, heißt es in den alten Offertoriumsgebeten. Im Anfang schuf Gott die Welt schön und er sah, dass es gut war, heißt es nicht weniger als 8-mal im ersten Schöpfungsbericht. Die Geburt des Erlösers bedeutet nun, dass Gott diese Welt nicht vergessen hat und seinen Sohn in das Elend hineinschickt, um sie, die ihren Ursprung vergessen hat, wieder zum Geber der Gabe zurückzuführen. Man kann den Schauplatz in seiner Tristesse also als kurze Reminiszenz an die Erbsünde lesen, an die Lehre, dass dieses Leben nicht mehr so ist, wie es einmal war, an diese so oft missverstandene Lehre, die in eins darauf beharrt, dass es nicht so kommen musste, wie es kam, und dass es auch wieder besser werden kann und wird. Und dass es auch besser ist, als man meint. Die armselige Wohnung des Paares mit dem abgegriffenen und kaum noch leserlichen Namen auf dem Türschild wird zur Bühne, auf der ein großes Stück gespielt wird. Mitten in der dreimal grauen Alltäglichkeit erscheint die wahrhaft königliche Größe zweier Liebender. Denn soweit war alles in Ordnung. Die Leute, um die es geht, sind tatsächlich Könige, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sehen mag. Aber das war bei den Neugeborenen von Bethlehem ja nicht anders. Wie diese werden sie königlich geliebt und wie Maria und Josef verweisen sie auf eine königliche oder edle Abkunft. Sie sind von königlicher Würde, die danach ruft, geehrt zu werden. Davon haben wir oben ja gehört. Und es ist egal, wo eine Geschichte spielt. Es muss nicht in der Hauptstadt sein. Im Gegenteil. Du Bethlehem Ephrata, so klein unter den Gauen Judas, lautet die berühmte Prophetie des Micha. Und damit ist keineswegs gesagt, dass man die Geburt des Erlösers dort erwartete. Im Gegenteil. Als sie dort eintrat, erinnerte man sich an dieses Wort. Wo spielen die großen Ereignisse der Weltgeschichte? In Coaltown in Illinois. Oder in Grover's Corners, möchte man mit Thornton Wilder sagen, auf einem blank gescheuerten Kanonendeck mit Herman Melville. Und da gilt kein Pavia ist eine zu unbedeutende Stadt, als dass eine Nachricht, die von dort kommt, den Kaiser ernsthaft erschüttern könnte. Es ist umgekehrt. Die Orte, an denen wichtige Dinge passieren, werden später zum Mittelpunkt. Mehr als 1 Milliarde Menschen richtet ihre Gebete heute auf eine unbedeutende Handelsstadt mitten in der arabischen Wüste. Und Jerusalem war als weltliches Zentrum auch nicht viel wichtiger. Jeder Ort als solcher, was dort passiert und wer da verehrt wird, macht natürlich einen Unterschied, ist unmittelbar zu Gott. Und dort geschieht etwas wahrhaft Wichtiges, etwas von bleibender Bedeutung. Die festliche Begegnung eines jungen Paares, der Beginn von allem, jedenfalls von unser aller Leben. Es geht nicht gerade weihnachtlich zu, aber wir sind hier ja auch sozusagen noch vor Weihnachten. Irgendwann in der Vorgeschichte der Geburt von Bethlehem. Die Lilla, an die Della mit ihrem Namen erinnert, ist nicht Maria. Aber sie ist ein Typus, ein Vorbild für Maria, die schönste aller Frauen, wenn auch seitenverkehrt. Sie war es, die Samson das lange Haar abschnitt und damit den großen Kämpfer gegen die Philister ohne ihr Wissen wehrlos machte und in die Hände seiner Feinde gab. Sie ist gleichwohl Instrument der Vorsehung geworden, da Samson zuletzt noch einen gewaltigen Schlag gegen die Philister führen konnte, nachdem sein Haar nachgewachsen war. Als Della das Haus verlässt, ahnt man, was passieren wird. Der königliche Glanz des Haares, das keiner sieht, ist ein vollkommen nutzloser Luxus, das Letzte, was unser ärmliches Paar braucht. Erst wieder alle Vernunft. Und sie übersteht es den Zusammensturz mit Mrs. Sophronie nicht, die schon durch ihren Namen zeigt, wofür sie steht, eben für die Vernunft. $20 sind mehr wert als ebenso schönes wie nutzloses Haar. Der Wert des Haares ist unschätzbar. Sein Preis liegt bei genau $20. Es geht in dieser Erzählung also auch um den so wichtigen Unterschied von Wert und Preis. Zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, schrieb Thorstein Veblen seine Theorie der feinen Leute, in der er das Aufkommen dieses falschen Parameters registrierte. Man begann damals von $20 Kleidern zu sprechen. Was bei Kleidern dir hingehen mag, sie haben eben auch ihren Preis, was man ja nicht idealistisch vergessen darf. Wenn man sie sich nicht leisten kann, gibt es auch keine wertvollen Kleider. Die wirklich wichtigen Dinge auf dieser Welt aber haben nur einen Wert und eben keinen Preis. Man kann sie nicht kaufen. Sie kommen vielmehr aus freigebigster Freigebigkeit. Und unsere Leute beschenken sich, wie wir oben gesehen haben, tatsächlich in freigebigster Freigebigkeit. Und darin bestand ja eben ihre Weisheit. Und damit ist die Bahn frei für das Fest und für alles Weitere, das für uns in vollkommenem Nebel bleibt. Aber der Nebel, oder besser die Wolke, ist ja immer auch Bild für die abwesende Anwesenheit Gottes, zugleich Vorenthalt und Gegenwart. Wir haben hier eine Weihnachtsgeschichte ohne Weihnachten vor uns. Eine Vorweihnachtsgeschichte. Aber auch die Geburt des Menschensohnes kam, jede Geburt aus dem Schatten des Geheimnisses. Wenn die Liebe des jungen Paares ist, was sie verspricht, wird aus ihr das neue Leben hervorgehen. Wenn die Liebe nicht aneinander vorbeischießt, sondern die Liebenden sich treffen, werden sie sich öffnen, hinein in die dritte Dimension. Ein Stall war die Bühne für die wichtigste Geburt der Menschheitsgeschichte. Jeder Ort ist ein guter Ort für ein umstürzendes Ereignis. Warum sind Sie katholisch geworden, wurde Fabrice Hadjadj gefragt. Weil die Vögel singen und die Frauen schön sind, lautete seine Antwort. Nichts kann eine Konversion erklären. Es handelt sich um ein Ereignis, das geschieht. Es ist nicht voraussehbar. Es gibt keine ausschließliche Kausalität. Unsere Geschichte endet mit einem Ereignis und einer erneuten Begegnung. Und damit ist die Bühne frei für Weihnachten. Lasst uns die Koteletts braten. Alles Weitere liegt in Gottes Hand.
Im heutigen Katechismus hörten Sie wieder Felix Hornstein, Autor des Buches »Die schönsten Weihnachtsgeschichten« neu gelesen und interpretiert. Heute stellte uns Felix Hornstein die Weihnachtsgeschichte »Das Geschenk der Weisen« vor, des amerikanischen Schriftstellers Anfang des 20. Jahrhunderts O. Henry. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org finden Sie die näheren Angaben zu diesem Buch Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert. Danke auch an den Patrimonium Verlag, dass wir hier den Autor selber hören dürfen. Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute, weiterhin eine frohe und gesegnete Weihnachtsoktav wünscht Ihr Gregor Dornis.